ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Hilfe zur Selbsthilfe. So lautet stets die Formel, wenn es um Entwicklungshilfe geht. Ein richtiger Ansatz, aber einer, der allzu oft nicht eingelöst wird, weil Entwicklungshilfe allzu oft nicht auf Augenhöhe verläuft. Das soll die Initiative Compact with Africa ändern. Die zweitägige Konferenz in Berlin will vor allem private Investitionen in Afrika fördern. Die Bundesregierung hat afrikanische Staaten als Zukunftsmarkt ausgemacht, wohl auch, weil sie in mehr Wohlstand dort eine Bekämpfung von Fluchtursachen sieht. Aber auch, weil es sich lohnen kann. Allerdings hinken wir im Vergleich noch ziemlich hinterher. Frankreich etwa, die ehemalige Kolonialmacht in vielen afrikanischen Ländern, ist der Spitzenreiter beim Bestand der Direktinvestitionen in Afrika mit etwa 64 Milliarden Dollar. Die USA liegen immer noch vor China, während etwa die 10 Milliarden Dollar aus Deutschland schon vergleichsweise mickrig aussehen. Am Bestand der deutschen Direktinvestitionen hat sich auch in den vergangenen Jahren kaum was geändert, während China in Afrika für sich einen Riesenmarkt entdeckt hat. Einen Markt, der immer lukrativer zu werden verspricht, denn das Klischee des armen Kontinents ist zunehmend überholt. Nach Schätzungen könnte die Mittelschicht dort von derzeit 150 Millionen auf rund 600 Millionen Menschen im Jahr 2030 anwachsen. Marie von Manningroth.
Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen. Na, zumindest ist es nicht die erste Zusammenkunft. Vor einem Jahr hat Kanzlerin Merkel in diesem Kreis 1 Milliarde Euro für einen Entwicklungsinvestitionsfonds versprochen. Das Ziel, Anreize für deutsche Unternehmen in Afrika zu investieren. Verschiedene Ministerien arbeiten mit. Der Entwicklungsminister vereinbart besonders enge Partnerschaften wie hier mit dem Senegal. Es geht um mehr Rechtssicherheit und Korruptionsbekämpfung.
Mit heute startet ein Mittelstandsförderungsprogramm für Investitionen in Afrika. Die Risikoabsicherung wird verbessert und ein Markteinführungsprogramm für erneuerbare Energien. Also es gibt keinen Grund mehr zu zögern.
Das Ziel, Arbeitsplätze zu schaffen. Es gäbe jetzt bereits Interesse von Unternehmen. Diese kleine Berliner Firma hat bislang keine Fördergelder bekommen. Das Unternehmen baut Trinkwasseraufbereitungsanlagen für Afrika. Afrikanische Kunden brauchen oft Hilfe bei der Finanzierung, für sie sonst unerschwinglich.
Die Finanzierbarkeit eines Projekts seitens der deutschen Banken ist ein großes Problem für uns gewesen. Vor Ort haben wir auch Probleme mit der Korruption. Und das sind eigentlich die größten Probleme, die wir mit Afrika zu tun haben.
Der Entwicklungsinvestitionsfonds werde all das in Zukunft einfacher machen, hofft Eric Yong, der das Berliner Unternehmen mitfinanziert. Diese Förderung ist ein Erfolg, sagt er. Es brauche aber eine gewisse Zeit, bis all die Instrumente, die der Compact bereitstellt, auch wirken. Nicht so positiv sieht das der Ökonom Helmut Reisen. Gemeinsam mit einem Kollegen hat er Compact with Africa für die Friedrich-Ebert-Stiftung analysiert. Er weist darauf hin, dass der Trend der Auslandsinvestitionen in den Compact-Ländern seit Beginn der Initiative 2017 sogar rückläufig ist. Er kritisiert auch, dass kleine und mittlere Betriebe überfordert seien, weil zu viele Ministerien zuständig sind.
Dass die durch die ganzen bürokratischen Aufwand, der jetzt auch entstanden ist, von dem Wust von Aktivitäten aus Wirtschaftsministerium, Entwicklungsministerium, Finanzministerium, häufig nicht durchblicken, die Papierarbeit scheuen und auch dann nicht das Angebot annehmen.
Der Afrika-Experte von Brot für die Welt kritisiert, afrikanische Unternehmen profitierten bislang kaum von dem Milliardenfonds. Sie seien es schließlich, die Entwicklung vorantreiben.
Problematisch ist aber, dass es eben weiterhin eine Initiative ist, die sehr stark von den G20-Interessen von den Deutschen getrieben wird und die Verankerung in Afrika doch eigentlich relativ schwach ist und bei unseren Partnerorganisationen eigentlich überhaupt kein Kontakt besteht, dass die sich mal äußern können, was sie eigentlich von so Initiativen halten.
Die Berliner Firma hat in Afrika 100 Mitarbeiter und diese Arbeitsplätze auch ohne Compact with Africa geschaffen.
Ja, und was bringt diese Initiative aus afrikanischer Perspektive? Dazu habe ich vor der Sendung mit dem kenianischen Wirtschaftswissenschaftler James Shigwati in Nairobi gesprochen. Good evening, Mr. Shigwati.
Guten Abend, Herr Shigwati.
Good evening.
Guten Abend und vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview.
Very welcome. This new initiative. Sehr gerne. Die Initiative Compact with Africa will die Dinge anders machen als in der bisherigen Entwicklungshilfe, eher eine Wirtschaftspartnerschaft für Investitionen. Was halten Sie davon?
Ich würde sagen, dass wir die Philosophie des Compact with Africa begrüßen, sehr sogar. Aber die Herausforderung besteht natürlich in der praktischen Umsetzung, wie man vor Ort dafür sorgen kann, dass dieses Programm wirklich eine Wirkung entfaltet, dass die afrikanischen Länder davon Nutzen ziehen. Und hier geht es ja um die G20-Länder, sowohl die Schwellenländer als auch die hochentwickelten.
What should be done that, so
und was müsste geschehen, damit das passiert?
Ich denke, man muss sich die Unterschiedlichkeiten anschauen. Zum Beispiel die Schwellenländer, die können eine größere Wirkung entfalten in Afrika im Vergleich zu den hochentwickelten Volkswirtschaften. Die haben in der Vergangenheit es eher schwer gehabt, damit den afrikanischen Ländern ein echtes Wachstum zu ermöglichen, zum Beispiel in den Bereichen Infrastruktur und Konnektivität. Und auch die Freihandelsabkommen, die die afrikanischen Länder untereinander geschlossen haben, haben bisher sich noch nicht richtig entfaltet.
Are you saying that,
heißt das, dass die europäischen Länder Afrika an der Entwicklung hindern?
Wenn Sie sich das mal historisch anschauen, dann wissen wir, dass die westlichen Länder üblicherweise dort investieren, wo sie früher Kolonien hatten, also die frankophonen Länder, die anglophonen Länder, die portugiesischsprachigen Länder. Die asiatischen Länder haben diesen historischen Ballast nicht. Und ich glaube, hierin besteht eine der Hauptherausforderungen, wenn man über den Compact with Africa spricht. Außerdem erkennt man natürlich, dass der Westen, besonders die europäischen Länder, im Wesentlichen ist ihre Volkswirtschaft getragen von mittelständischen Unternehmen. Und diese mittelständischen Unternehmen sehen anders aus als ihre Partner in Afrika. Das heißt, da Verbindungen herzustellen, ist durchaus schwierig.
And how can this challenge
und wie kann man diese Schwierigkeiten überwinden?
Ich denke, man muss sich, wie gesagt, diese Unterschiedlichkeiten anschauen. Nehmen wir mal Deutschland als Beispiel. Ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland konzentriert sich auf Innovation, auf Tools. Man stellt bestimmte Produkte her, die dann auch zu den Großunternehmen passen. Ein afrikanisches Unternehmen mittlerer Größe ist eher im Handel aktiv oder in der Vermarktung von Produkten. Und da eine Verbindung herzustellen, ist nur dann wird durch erfolgreich, wenn man diese Unterschiedlichkeit berücksichtigt.
Die Entwicklungshilfe in Afrika hat lange so ausgesehen, dass Deutschland Milliarden von Euro an die afrikanischen Länder überwiesen hat. War das alles vergeblich?
Ich glaube, eine der größten Herausforderungen zurzeit besteht darin, dass man das Denken verändert. In der Vergangenheit sind alle davon ausgegangen, dass afrikanische Länder Hilfeleistungen benötigen. Und das ist eine der Schwachstellen auch im Compact with Africa. Denn wenn man eine Partnerschaft aufbauen will, und zwar Investitionspartnerschaften, dann ist es so, dass die europäischen Unternehmen häufig die afrikanischen Länder als Empfängerländer betrachten, Empfänger von Entwicklungshilfe. Und ich glaube, wir müssen diese Denke verändern, wenn wir wirklich Investitionen nach Afrika holen wollen. Das ist das, was wir machen müssen. Also anstatt von Hilfe zu sprechen, müssen wir von Investitionen sprechen.
Es gibt ein Land, das massiv investiert in Afrika derzeit, das ist China. Wäre das ein Beispiel, dem wir folgen sollten?
Die chinesische Vorgehensweise ist nicht so sehr eine Frage der Hilfeleistung, sondern die Chinesen bieten uns Investitionen an und die afrikanischen Länder müssen dann bezahlen. Und man muss jetzt in einigen afrikanischen Ländern sich natürlich Gedanken machen darüber, wie man diese Investitionen tatsächlich bezahlen kann. Wenn man aber in dem Denken der Hilfestellung, Hilfeleistung verhaftet ist, dann ist es sehr, sehr schwierig für ein Land, überhaupt eine Gegenleistung zu erbringen. Und ich glaube, es gibt bestimmte Elemente der chinesischen Investitionstätigkeit, die wir durchaus nutzen können und auch auf andere übertragen können, Investitionen in die Infrastruktur zum Beispiel. Die afrikanischen Länder sind ja hart am Arbeiten, eine Freihandelszone zu errichten. Und das gelingt nur, wenn die Länder nicht jedes Einzelne nur auf die eigene Infrastruktur schielt.
In Europa wird derzeit auch viel gesprochen über das Thema Migration. Glauben Sie, dass die Initiative Compact with Africa Fluchtursachen wie Armut oder Hoffnungslosigkeit mindern kann, um die Menschen von der gefährlichen Reise Richtung Europa abzuhalten?
Well, I mean, if Compact with Africa
Der Compact with Africa, wenn man dort eine Haltung einnimmt wie bei der traditionellen Entwicklungshilfe, um die afrikanischen Länder sozusagen zu bestechen, dass keine Migration mehr nach Europa stattfindet, dann wird es negative Auswirkungen haben. Aber wenn wir wirklich von transparenter Partnerschaft sprechen, Investitionen in einer Win-Win-Situation, dann kann eine solche Partnerschaft sich konzentrieren auf die gegenseitigen, auf die beiderseitigen Nutzeffekte. Wir hören von Milliarden von Euro, die bereitgestellt werden sollen. Aber das geschieht im Moment hauptsächlich, weil Europa Angst hat vor Afrika. Aber wir sind Nachbarn, die Afrikaner und Europäer. Wir brauchen einander.
Mr. Shikwati, Herr Shikwati, danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Für jüdische Siedler ist es das gelobte Land, das Gott Abraham und seinen Nachkommen versprochen hat. Doch es ist dasselbe Land, auf dem die Palästinenser sich ein Gebiet für ihren eigenen Staat erhoffen. Und darum gilt der israelische Siedlungsbau in den besetzten Gebieten des Westjordanlands als eines der größten Hindernisse für den Frieden in Nahost. Weite Teile der internationalen Gemeinschaft halten die Siedlungen für illegal und bis gestern taten es auch die USA. Nun heißt es aber aus Washington, man könne den Siedlungsbau nicht mehr kategorisch als völkerrechtswidrig betrachten. Nicht die erste pro-israelische Kehrtwende der Trump-Regierung. Susanne Glas über Jubel in Israel und Empörung bei den Palästinensern.
Von der Siedlung Karnei Shomron geht der Blick weit übers Westjordanland bis zur Küste ins 40 Kilometer entfernte Tel Aviv. Am Abend im Einkaufszentrum herrscht auffallend gute Stimmung. Sie bedanken sich bei den USA und Trump. 9000 Einwohner hat die 1977 gegründete Siedlung und sie wächst weiter, auch aufgrund ihrer Initiative. Aviam Amos ist Bauunternehmer, seine Frau Liat Architektin. Sie haben heute ihre Nachbarn zum Essen eingeladen. Die Erklärung der US-Regierung ist eine offizielle Anerkennung und Rechtfertigung für die Art und Weise, in der wir hier leben. Bevor Trump an die Macht gekommen sei, erzählen sie, habe in Karnei Shomron Baustopp gegolten. Aber jetzt seien sie sogar Rekordhalter beim Ausbau der Siedlungen. 600 neue Wohneinheiten sollen hier entstehen. Unser Bürgermeister pusht den Zuzug von jungen Leuten. Er will, dass in unserer Siedlung jedes Jahr mindestens 120 Hochzeiten stattfinden. Bester Laune und demonstrativ an der Seite von Siedlern hat sich heute auch Israels Premier Netanyahu präsentiert, der in diesen Tagen ums politische Überleben kämpft. Und der die Entscheidung, dass die USA die jüdischen Siedlungen im Westjordanland nicht länger als völkerrechtswidrig einstufen, auch als persönliche Unterstützung seines Freundes Trump verbucht. Die Trump-Regierung hat einen historischen Fehler korrigiert und steht damit auf dem Boden von Wahrheit und Gerechtigkeit. Für ihn gilt eine andere Wahrheit und Gerechtigkeit. Der Palästinenser Hakam Hamid lebt mit seiner Familie umzingelt von jüdischen Siedlungen, die sich immer weiter ausbreiten. Er fürchtet, dass sie ihm auch sein Stückchen Land wegnehmen. Schau doch, hier hinter mir liegt schon die Siedlung. Ich fühle mich unsicher, ich will meine Kinder nicht alleine rauslassen. Und wegen Trump wird es jetzt noch mehr Siedler geben. Die Palästinenserführung erwartet längst nichts mehr von den USA unter Trump. Sie warnt stattdessen, die neueste Wende in der Nahostpolitik könne gefährliche Konsequenzen haben. Sie schlagen dem Völkerrecht die Tür zu und öffnen damit Extremismus, Terrorismus und Gewalt Tür und Tor. Und die Siedler fordern von der israelischen Regierung schon den nächsten Schritt, nämlich Teile des Westjordanlandes ganz zu annektieren, wie es Netanyahu im Wahlkampf versprochen hatte.
Die weitere Kehrtwende der US-Nahostpolitik. Dazu jetzt ein Kommentar von Christian Nitsche vom Bayerischen Rundfunk.
Was trifft US-Präsident Donald Trump wohl am härtesten, wenn man ihm vorwirft, ein miserabler Verhandler zu sein? Und genau das ist er. Seine so unbeholfene wie brachiale Außenpolitik ist im Ergebnis wirkungslos oder endet im Desaster. Seine Nordkorea-Mission ist gescheitert. Seine Iran-Politik führt zur Eskalation. Sein Rückzug aus Syrien zu einem Krieg. Und jetzt bricht Trump auch noch mit der US-Außenpolitik, die seit 1978 den Siedlungsbau Israels im Westjordanland als unvereinbar mit dem Völkerrecht bezeichnet hat. Trump will so zu Hause konservative Wähler beeindrucken, aber in der Region verlieren die USA ihre wichtigste Rolle, die des Vermittlers. Mit der Duldung des Siedlungsbaus und zuvor der Anerkennung des geteilten Jerusalem als Hauptstadt Israels brüskiert er die Palästinenser. Sie haben mit ihm abgeschlossen. Trump hat in Nahost fast alle Türen zugeschlagen. Der nächste US-Präsident wird lange brauchen, die Scherben aufzusammeln. Trump, das bedeutet Verhärtung, Konflikt, im besten Falle Stillstand. Doch Stillstand heißt für die Menschen in Israel weiterhin Raketenterror, weiterhin Vernichtungsziel anderer Staaten zu sein. Trump erweist Israel letztendlich keinen Gefallen und macht die USA nur lächerlich. Wer glaubt noch an seinen lange angekündigten Jahrhundertfriedensplan? Nur auf dem Verhandlungsweg kann es Fortschritte geben. Aber dieser US-Präsident verhindert Gespräche, statt sie zu befördern. Israel hat Schutz vor Aggressoren und vor Terrorgruppen bitter verdient. Auch die Palästinenser brauchen eine Perspektive. Dies schafft man aber nicht, indem man die Radikalen auf beiden Seiten stärkt. Nichts anderes macht Trump.
Christian Nitsche kommentierte. Dass man in Großbritannien bei politischen Auseinandersetzungen nicht die Samthandschuhe anzieht, das kennen wir nur zu gut aus den zahlreichen Brexit-Debatten im britischen Unterhaus. Debattieren ist die hohe Kunst, die dort schon an Schulen gelehrt wird. Und kaum einer scheint den Schlagabtausch, zumindest den verbalen, mehr zu schätzen als der oberste Repräsentant der britischen Politik, Premierminister Boris Johnson. Heute Abend hat er reichlich Gelegenheit dazu beim TV-Duell gegen seinen Herausforderer Labour-Chef Jeremy Corbyn. Ob der knapp 4 Wochen vor den Neuwahlen in Großbritannien nur ein Sparringspartner war oder sich auf Augenhöhe schlug, berichtet Juli Kurz.
Nein, es bedarf nun wirklich nicht viel Fantasie, die Botschaft dieses Auftritts am Morgen zu entschlüsseln. Der Premier angriffslustig, bereit für den Schlagabtausch am Abend. Sein Gegner, Jeremy Corbyn hingegen, lässt sich am Morgen noch den Bart stutzen im Barbershop um die Ecke. Betont entspannt, betont normal, auch hier Botschaft angekommen. Warm-up abgeschlossen, dann kann's ja jetzt losgehen. Das erste Thema, erwartungsgemäß Brexit. Boris Johnson wiederholt sein Wahlkampfslogan. Wir treten auf jeden Fall am 31. Januar aus, weil wir einen Deal bereits fertig haben. Und dann attackiert er direkt Jeremy Corbyn, der mit einem zweiten Referendum in den Wahlkampf gezogen ist, aber sich bis dato nicht persönlich positioniert hat. Herr Corbyn, können Sie uns mal erzählen, für welche Seite Sie im Referendum sind? Mir geht es darum, die Menschen zusammenzubringen. Und deshalb soll es dieses Referendum geben, in dem die Briten entscheiden und wir als Regierung den Wunsch ausführen. Wenn Sie aber, Herr Johnson, sagen, dass Sie den Brexit durchziehen, dann ist doch die Wahrheit, dass Sie erstmal mindestens 7 Jahre lang ein Freihandelsabkommen mit den USA verhandeln werden müssen. Das zweite große Thema, was die Briten neben dem Brexit bewegt, ist die Gesundheit und der staatliche Gesundheitsdienst NHS. Seit Jahren ist der Dienst angeschlagen. Es ist Jeremy Corbyns Lieblingsthema im Wahlkampf. Er positioniert sich gegen die Austerität der Tory-Regierung der letzten Jahre. Wir müssen den NHS richtig finanzieren und sicherstellen, dass dieser NHS für immer in diesem Land besteht. Er ist einer der besten Dinge. Und lasst uns die Privatisierung innerhalb des NHS beenden und einen wahren staatlichen Gesundheitsdienst haben. Wir werden den NHS nicht verkaufen. Wir werden natürlich weiter den NHS massiv finanzieren. Und das können wir nur, weil wir eine starke Wirtschaft haben. Wohingegen unter der letzten Labour-Regierung haben sie die öffentlichen Finanzen ruiniert. Dieser Schlagabtausch ist zu Ende. Aber es gibt noch ein paar Runden bis zum 12. Dezember. Dann ist Wahltag.
Annette Dittert in London. Lässt sich denn schon sagen, wer aus dieser Runde als Gewinner hervorgegangen ist?
Ja, heute gab es eigentlich keinen klaren Gewinner. Aber man kann schon sagen, dass Boris Johnson kämpferischer und optimistischer daherkam. Er hat eben auch die einfachere, die klarere Botschaft. Get Brexit done, sagt er immer wieder. Ich werde liefern und damit ist das Thema dann endlich erledigt. Dass das so nicht stimmt, steht auf einem anderen Blatt. Aber das kommt natürlich an. Wer hätte das nicht gerne. Insgesamt aber fällt bei diesem Brexit, bei diesem Wahlkampf auf, dass beide großen Parteien versuchen, das leidige Thema Brexit so weiträumig wie möglich zu umschiffen und den Wählern stattdessen das Blaue vom Himmel versprechen. Das fängt an mit 40 neuen Krankenhäusern, die Boris Johnson angeblich bauen will, und endet mit freiem Internet für alle, ein Versprechen Corbyns. Ob ihnen die Wähler das am Ende abnehmen, das werden wir dann in 3 Wochen sehen.
Andere Themen, aber der Brexit, der schwebt doch nach wie vor über diesem ganzen Wahlgang, oder nicht?
Ja, natürlich. Also das ist natürlich das Thema, Brexit oder kein Brexit. Und das macht diese Wahl eben auch zu einer so ungewöhnlich wichtige, ja fast zu einer Schicksalswahl, wie hier viele sagen. Und dabei hängt alles an der Frage, kann Boris Johnson diese Wahl gewinnen oder nicht? Schafft er es? Kann er eine Mehrheit hinter sich versammeln? Dann wird er spätestens Ende Januar im Parlament seinen Deal durchbringen und dann sind die Briten raus. Schafft er keine Mehrheit, gibt es also wieder einen Patt im Parlament, dann kann man davon ausgehen, dass die Oppositionsparteien sich diesmal auf ein zweites Referendum einigen werden. Denn wenn auch diese Wahl in 3 Wochen keine klare Mehrheit und keine Lösung gebracht haben sollte, dann gibt es ja eigentlich auch wirklich gar keinen anderen Ausweg mehr, um diese verfahrene Lage zu lösen oder aufzubrechen. Wie ein solches zweites Referendum im nächsten Jahr dann allerdings ausgehen würde, das ist völlig unklar. Den letzten Umfragen zufolge liegen beide Lager weiterhin Kopf an Kopf. Das Land ist auch 3 Jahre nach dem Referendum weiterhin gespalten wie eh und je. Und das macht auch jede Prognose zum Wahlausgang völlig unmöglich derzeit.
Es bleibt spannend in Großbritannien. Vielen Dank, Annette Dittert, nach London. Es geht um viel Geld und um viel Gold. Mit einer Großrazzia haben Ermittler heute einen Schlag gegen das sogenannte Hawala-Banking gelandet, also gegen hierzulande illegale Finanztransfers. Mehr dazu und weitere Nachrichten jetzt mit Thorsten Schröder.
Die Fahnder durchsuchten mehr als 60 Objekte in 5 Bundesländern und in den Niederlanden. Gegen 6 Beschuldigte wurden Haftbefehle erlassen. Hauptverdächtiger soll ein Duisburger Goldhändler sein. Die Beamten stellten in Juweliergeschäften und Privatwohnungen unter anderem Goldbarren im Wert von mehreren Millionen Euro sicher. In Regionen mit wenig entwickelten Bankensystemen wird das Hawala-Banking für Geldüberweisungen genutzt. Sie sind hierzulande illegal. Die schwedische Justiz hat ihre Ermittlungen gegen WikiLeaks-Gründer Assange wegen mutmaßlicher Vergewaltigung eingestellt. Zwar hielten die Ermittler die Klägerin für glaubhaft, doch reichten die Beweise für eine Verurteilung nicht aus, hieß es. Der Vorfall liege mittlerweile 9 Jahre zurück. Assange hatte die Vorwürfe stets bestritten. Seit Mai sitzt er in Großbritannien eine Haftstrafe ab. Die USA fordern noch immer seine Auslieferung wegen Geheimnisverrats. Die Anhörung dazu ist für Februar angesetzt. Bei gewaltsamen Protesten im Iran sind nach Angaben von Amnesty International mindestens 106 Menschen ums Leben gekommen. Berichte, dass iranische Sicherheitskräfte zahlreiche Demonstranten getötet hätten, seien glaubhaft, so die Menschenrechtsorganisation. In iranischen Medien war von 9 Toten seit Freitag die Rede. Anlass der Proteste war die Erhöhung der Benzinpreise, wodurch sich die schwierige Wirtschaftslage für viele Iraner weiter verschärft hat. Nach den kräftigen Verlusten gestern haben die Aktienkurse deutscher Autohersteller heute unerwartet zugelegt, vor allem die von VW. Grund sind gute Verkaufszahlen auf dem europäischen Markt im Oktober. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die deutschen Hersteller verdienen dank steigender Nachfrage ihrer Produkte heute das Geld, das sie für die Herausforderungen von morgen dringend benötigen. Das betrifft nicht nur die Frage der Antriebe, sondern auch, ob es den Herstellern gelingt, das vernetzte Fahren erfolgreich zu gestalten und neueste Technologien in das Auto zu bringen. Dies voranzutreiben, zu erforschen, zu entwickeln und als Premiumprodukte auf die Straße zu bringen, ist teuer. Aber nötig, denn durch die zunehmende Digitalisierung und steigende Umweltauflagen wird sich die Mobilität drastisch verändern.
Und wir kommen zum Sport und blicken noch einmal zurück auf die Meisterfeier von Werder Bremen in diesem Jahr. Wenn Sie sich daran nicht erinnern können, dann liegt es wohl daran, dass diese Spieler nicht auf dem Rasen gewonnen haben, sondern beim Spielen am Computer. E-Sport ist voll im Trend, ob Fußball, Ego-Shooter oder Strategie. Die Stars füllen bei internationalen Wettkämpfen Stadien, es winken Preisgelder in Millionenhöhe. Kein Wunder, dass schon die Kleinen von der ganz großen Karriere träumen. Darauf haben Schulen in Schweden nun reagiert und bieten E-Sport nun auch als Unterrichtsfach an. Was daran lehrreich sein kann und wann der Schuss nach hinten losgeht, berichtet Christian Stichler.
Heute Morgen eine halbe Stunde nördlich von Stockholm. Der 17-jährige Jean ist auf dem Weg in die Schule. Sein Gymnasium ist aber nicht irgendein Gymnasium. Hier kann man morgens schon um 8 Uhr zocken, und zwar im Unterricht. Mich motiviert das total. Man wird wach, bevor die richtigen Fächer beginnen, das Gehirn springt an und man macht etwas, was man gerne macht. Jean trainiert League of Legends, eines der derzeit populärsten Computerspiele. Mehr als 100 Millionen Menschen spielen es weltweit. Und er ist hier der Lehrer, Joachim Bergström. Wobei, er versteht sich eher als Trainer. Das Spiel ist ziemlich eng. Sein Team liegt derzeit hinten, steht unter Druck. Da muss man aus dem Hintergrund agieren. Eigentlich wollte Joachim Bergström Fußballprofi werden, doch dann riss sein Kreuzband. Während der Reha fing er an zu spielen, trainierte ein Profiteam und leitet heute die E-Sport-Abteilung am Arlander Gymnasium. Die Schüler lernen hier vor allem, Probleme zu lösen. Die gibt es ständig im Spiel. Beispielsweise, mein Gegner ist stärker, ich kann nicht gegen ihn gewinnen. Da muss man trotzdem eine Lösung finden. Mehr als 40 Gymnasien bieten in Schweden mittlerweile E-Sport-Kurse an. Neben dem Training am Rechner stehen auch körperliche Fitness und die richtige Ernährung auf dem Stundenplan. Trotzdem gibt es auch Kritik. Der Unterricht an der Schule könne die Spielsucht steigern, sagen Mediziner. Vor allem geht es um das, was wir unter Internet Gaming Disorder kennen. Also, dass man immer mehr spielt, sich mit nichts anderem mehr beschäftigt und seinen ganzen Fokus nur noch auf Computerspielen legt. E-Sport ist mittlerweile ein Milliardengeschäft. Jedes Spiel eine eigene Disziplin. Die Zuschauerzahlen beim diesjährigen League of Legends Finale in Paris haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Keine Sportart wächst schneller. Mit den Kursen wollen die Gymnasien in Schweden auch Schüler anlocken, denn sie konkurrieren um junge Menschen wie Sean. Um kurz vor 10 ist erst einmal Pause. Insgesamt unterrichtet Joachim Bergström 8 Stunden E-Sport in der Woche. Er ist überzeugt, dass immer mehr Schulen in Schweden E-Sport-Kurse anbieten werden. Seine Schüler sind jetzt auf dem Weg zum Matheunterricht. So auch Sean. Dem 17-Jährigen wird übrigens eine große sportliche Zukunft vorausgesagt. Mein Ziel ist es, E-Sport professionell zu betreiben. Wenn das nicht klappt, will ich Programmierer werden. Aber es sieht ganz gut aus, dass ich tatsächlich Profi werden kann. Und dann könnte hier an der Wall of Fame vielleicht schon bald auch sein Foto hängen. Neben all den anderen Sportlern, die hier einmal zur Schule gegangen sind.
Und es gab am Abend auch Sport auf richtigem Rasen. EM-Qualifikation Deutschland gegen Nordirland. Es ging immerhin um den Gruppensieg. Und wie das ausgegangen ist, das berichtet Sven Kolbas.
Fröhliche nordirische Fans haben richtig Spaß. Von Anfang an. 7. Spielminute 1:0 Nordirland durch den Abwehrspieler Michael Smith. Also ein früher Rückstand für die Mannschaft von Joachim Löw, die sich aber unbeeindruckt zeigt. 12 Minuten später der Ausgleich. Serge Gnabry. 11. Länderspieltor in seinem 13. Länderspiel. Kurz vor der Pause erhöht die DFB-Elf auf 2:1. Torschütze Leon Goretzka. Ein kurzweiliger Kick in Frankfurt. Serge Gnabry. Doppelpack. 3:1. 47. Spielminute. Und Gnabry hat noch nicht genug. Eine Stunde rum. 4:1. 13. Länderspieltor. Das 5:1 ist dann wieder eine Angelegenheit für Leon Goretzka. Das 6:1 dann in der Nachspielzeit macht Julian Brandt im Spektakel von Frankfurt. 6:1, der Gruppensieg ist perfekt.
Ein erfolgreicher Abend in Frankfurt also, und wir kommen zum Wetter aus München. Carsten Schwanke, wie sind denn die Aussichten für die nächsten Tage?
Es wird auf jeden Fall deutlich trockener und ruhiger beim Wetter zugehen, als wir es in den letzten 48 Stunden erlebt haben. Hier ein kurzer Blick zurück auf die Regenmengen. Vor allem im Westen und Nordwesten gab es in den letzten 2 Tagen sehr viel Regen. Zum Beispiel in Düsseldorf, dort waren es mehr als 50 Liter pro Quadratmeter. In der Eifel hat es allerdings geschneit. Die höchste Schneemenge jetzt schon in diesen Tagen gab es am Weißenstein, knapp 700 Meter hoch in der Eifel. 24 Zentimeter waren es dort. Blick nach vorn, und da schauen wir auf die aktuellen Radarbilder. Jetzt regnet es dort, wo bisher eher wenig herunterkam, und zwar in der gesamten Osthälfte. Und zum Teil regnet es in der Nacht hier auch etwas kräftiger. Das zweite Thema in dieser Nacht, das sind die tiefen Temperaturen. Denn vor allem in der Westhälfte klart es auf, dann bildet sich stellenweise dichter Nebel. Aber vor allem die Temperaturen sinken hier auf 0 bis minus 2 Grad. In der Eifel auf bis zu minus 6 Grad. Dort, wo die Straßen jetzt nass sind, kann es also morgen früh verbreitet glatt sein auf den Straßen. Das war es dann aber auch schon in Sachen Winterintermezzo. Morgen geht es dann deutlich ruhiger weiter. Ausnahme im Nordosten. Hier ist es stark bewölkt und es regnet noch weiter. Und ansonsten starten wir mit viel Nebel und nur wenig Sonnenschein. Am Nachmittag allerdings hat die Sonne vor allem im Westen etwas bessere Chancen, hier durchzukommen. Einzelnen Regen gibt es dann immer noch im äußersten Nordosten. Die Temperaturen erreichen morgen meist Werte zwischen 2 und 7 Grad. Tja, mit ähnlichen Temperaturen geht es auch weiter. Am Donnerstag und Freitag auch mit mehr Wolken als Sonnenschein. Zwischendurch wird es auch neblig sein. Am Donnerstag dazu ein paar Tropfen im Norden bis hinein in die Mitte. Am Freitag dann immer noch an der Nordseeküste. Sonst bleibt es ruhig und wir haben das, was man eigentlich ruhiges Novemberwetter nennt.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von den Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt der Talk am Dienstag mit einer großen Geburtstagsparty. Denn auf den Tag genau wird Deutschlands dienstälteste Talkshow 3 nach 9 heute 45 Jahre alt. Unbedingt dranbleiben für Judith Rakers, Giovanni Di Lorenzo und ihre Gäste. Um 0.45 Uhr meldet sich dann Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss.